Gemeindebesuch und so zu tun hat. Und habe heute meine Frau mit dabei. Das hat dieses Mal gepasst. Das klappt nicht so oft. Bin also verheiratet. Wir haben jetzt im Januar Silberhochzeit gefeiert, sind also auch schon eine Weile miteinander unterwegs. Der andere, eine oder andere von euch vielleicht sogar noch länger, aber 25 Jahre ist ja schon was, ne? Und haben zwei Mädels großgezogen und ich darf dem AVC da in den Aufgaben einfach das auch bekannt zu machen, was der AVC tut und dazu zu informieren. Viele Gemeinden spenden ja auch sehr aktiv, vielleicht auch ihr. Da kam Ukraine, da war Pakistan, da kam jetzt Syrien, Türkei, immer wieder eine Sache nach der anderen. Und ich muss sagen, die Gemeinden beeindrucken mich sehr da drin, mit welcher Gebefreudigkeit wirklich Finanzen auch zusammenkommen in der Mission, um diese Arbeit tun zu können. Weil Mission lebt natürlich tatsächlich auch nicht nur von Luft und Liebe, sondern die Autos müssen getankt werden und die ganzen Dinge müssen natürlich Lebensmittel und so weiter, die wir so schicken. Wir haben allein in die Ukraine, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, ungefähr inzwischen 800 Tonnen Hilfsgüter verschickt. Das ist schon richtig, richtig viel. Alleine wir als Hilfswerk, es gibt ja viele andere Hilfswerke, die auch sehr stark unterwegs sind. Also alleine unser Hilfswerk fast 800 Tonnen. Und das ist schon eine große Hausnummer. Das ist toll, was wir da tun können. Das geht natürlich nur durch die Unterstützung der Gemeinden. Deswegen reise ich auch von Gemeinde zu Gemeinde und informiere darüber, weil ich finde, wir haben oft so eine Kultur, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn wir etwas auf dem Herzen haben, dann machen wir manchmal so einen Gebetsaufruf und sagen, könnt ihr bitte dafür beten, dies und jenes ist bei mir, Notfall, Krankheit, ist was passiert. Aber man vergisst sehr oft hinterher zurückzumelden, so das Gebet ist erhört oder bitte betet weiter oder ja, und deswegen wollen wir als AVC auch informieren und sagen, hey, die Gelder, die Gebete sind angekommen und was ist damit dann letzten Endes auch geschehen? Also was haben wir an Früchte von dem, was wir haben? Ich möchte mich aber kurz noch ein bisschen stärker erstmal selber vorstellen, bevor ich in die Arbeit vom AVC reingehe. Das ist vielleicht für euch auch eine kleine Ermutigung. Ich bin selber Kind gläubiger Eltern. Mein Vater war auch BFP-Pastor bis zu seinem Ruhestand. Ursprünglich geboren bin ich sogar in Köln, sind dann aber nach Freiburg gezogen, wo mein Vater Pastor war, sehr lange und dann später in Berlin. So bin ich Pastorensöhnchen, der dritte Sohn dieser Familie und habe damit, ich sag mal, das Vorrecht, ein gläubiges Elternhaus zu haben, eine Segenslinie schon auf meinem Leben gehabt zu haben, habe ich damals nicht so empfunden. Ja, mir sind mehr so die Verbote in Erinnerung, was du so als Christ alles nicht darfst, Fasching darfst nicht und dies sollst nicht und jenes sollst du nicht. Und wie das halt als Kind ist, auf der anderen Seite ist es natürlich ein großes Vorrecht, wenn Menschen schon für dich beten, ehe du auch nur geboren wurdest. Also wenn da eine Segenslinie auf deinem Leben liegt. Bei mir ist es so, dass ich mit der beginnenden Pubertät mich sehr schräg entwickelt habe. Also da ist irgendwas bei mir passiert, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall ist es so, dass ich sehr dick geworden bin und mich auch dann mit dem darauf folgenden Mobbing, also dieses ausgegrenzt werden, veräppelt werden und so weiter und so fort, auch persönlich in meiner Persönlichkeit verändert habe und dann eine Phase hatte, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich ja einfach nicht mehr ankomme bei den Leuten, dass die Leute nichts mit mir zu tun haben wollen in der Schule. Ich keine Freundschaften hatte, sondern eigentlich von allen da nur geärgert und gemobbt wurde. Ich meine, das Wort Mobbing, ihr wisst, gab es vor 50 Jahren noch nicht. Heute hört man das öfters, dass Menschen doch psychisch ganz schön belastet werden dadurch für ihr ganzes Leben, weil sie in dieser Phase wirklich gedrückt werden und erniedrigt werden. Und gerade Kinder können ja sehr hart sein, das wissen wir ja. Bei mir war das dann so, dass ich recht früh die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du ein bisschen Geld in der Tasche hast, dann sieht die Sache ganz anders aus. Also wenn du so eine Schachtel Zigaretten rumreichen kannst, dann kommen die Leute und sagen, ja, gib mir auch eine. Wenn du einladen kannst, dann kommen die Leute und folgen auf deine Einladung. Wenn du Geschenke machen kannst, nehmen die Menschen diese Geschenke gerne an. So ist etwas bei mir passiert, dass ich feststellte, okay, Geld ist ein Schlüssel dazu, dass ich meine Situation verändern kann. Ich habe dann sehr früh angefangen, mich nach dem Geld anderer auszustrecken. Das heißt, bei uns im Elternhaus war natürlich nicht so viel Geld da, könnte ich vorstellen, im Pastorenhaushalt. Aber manchmal so, wenn mein Vater vorne gepredigt hat, dann konnte ich draußen in den Jacken doch das ein oder andere finden und habe so tatsächlich sehr früh angefangen zu klauen und habe eine Weile gedacht, okay, das wird der liebe Gott jetzt nicht zulassen. Ihr kennt ja auch diese, ja, das war vielleicht früher noch ein bisschen stärker als heute, dass wir auch so ein bisschen so ein Angst Evangelisation hatten, so du, der liebe Gott kann auch anders und das war bei mir schon auch ein bisschen verankert, aber es ist halt sehr lange nichts passiert und das ging gut, was ich da so alles getrieben habe, also habe ich es immer weiter ausgeweitet und es ist bei mir ein Lebensstil draus geworden, so dass ich in diesem, um das kurz zu machen, in diesem Lebensstil, was dein ist mein und was meins ist, geht dich gar nichts an, habe ich menschlich fast Karriere gemacht. Das heißt, ich bin dann mit 18 nach Berlin, habe dann noch einen Autohandel angefangen und weil ich es eben nicht so genau genommen habe mit Recht und Gerechtigkeit, sondern jeden Schrott verkauft habe. Und damals war auch die Zeit, wo die Grenze gerade aufging, ihr werdet euch erinnern, wo der Bedarf natürlich auch an Autos sehr stark war in Berlin. Da konnte man natürlich auch viele Geschäfte machen und da habe ich eine Phase gehabt, so mit 24, 25, wo ich so als Pastorensöhnchen eigentlich dachte, ich mach's besser als meine Eltern. Weil bei uns zu Hause war es ja doch immer ein bisschen so, dass man sparsam sein musste, dass sehr viel des Lebens auch mit Gemeinde zu tun hatte. Man hatte auch Weihnachten noch Gäste und sonntags oft und ihr wisst doch, wie das ist. Und ich habe so mein Leben gelebt und habe das genossen und habe mich nur um mich selber gekümmert. Und eigentlich, wie gesagt, mit 25 hatte ich viele Dinge, die Menschen sich wünschen. Ich hatte einen Sportwagen, ich hatte eine Penthouse-Wohnung, ich konnte mit der goldenen Kreditkarte rumrennen, ich hatte einen großen Autohandel, das war immer Geld in der Tasche und dementsprechend natürlich auch der Lebensstil mit Mädchen, mit Autos, mit Partys, ich hatte Freunde, die in der Türsteher-Szene waren, lauter so kräftige, große Kampfsportler. Ich habe wirklich gedacht, ich bin der König von Berlin. Ich hatte nur eins vergessen, nämlich, und das ist ja das Wesentliche an dieser ganzen Geschichte, die ich jetzt euch erzähle, ich hatte vergessen, dass Gott mich nicht vergessen hat und dass Gott die Gebete, die für mich gebetet wurden und diese Segenslinie, die auf meinem Leben drauf lag, natürlich nicht beiseite geworfen hat, sondern es kam der Tag, wo Gott angefangen hat, auch in mein Leben reinzuwirken. Ich zitiere da immer gerne Galater 4, Vers 4. In Galater 4, Vers 4 heißt es, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist ein Bibelvers, der ist eigentlich vom Kontext her gemeint für die Weihnachtsgeschichte, ja, aber ich glaube, er ist sehr zeitaktuell, weil ich kenne euch jetzt ja nicht, ich weiß nicht, wie lange seid ihr mit Jesus unterwegs, ihr habt das vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, Gott hat seine ganz eigenen Zeitpunkte. Und er ist so manchmal so ganz anders unterwegs als wir und ich habe dem lieben Gott auch schon manchmal gute Vorschläge gemacht, wie und wann er Dinge tun könnte. Und er hat es eigentlich fast immer anders gemacht, aber immer besser. Ja, also er ist in Kontrolle, obwohl wir das oftmals nicht sehen. Und ich denke, dass es deswegen auch so wichtig ist, ich sage das Zeugnis jetzt so ein bisschen in Vorbereitung auf das, was ich euch anschließend sagen möchte. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wirklich Gott zutrauen, dass er in Kontrolle ist, dass wir anhaltend im Gebet bleiben, also auch dranbleiben. Meine Eltern hätten ja auch sagen können mit 25, okay, komm, da ist Hopfen und Malz verloren, Gott wird schon richten, wir warten jetzt einfach, was passiert. Nein, sie mussten dranbleiben im Gebet, haben das auch getan. Und so hat Gott angefangen, in mein Leben reinzuwirken. Der Weg, wie Gott in mein Leben reingewirkt hat, war nicht ein Weg, den ich mir vielleicht selber ausgesucht hätte, weil der Weg, den er gewählt hat, war mir dann wirklich ins Leben auch oder in meinem Leben Schwierigkeiten zuzulassen. Gott hat angefangen, es einfach zuzulassen, dass meine Geschäfte nicht mehr funktioniert haben. Ich habe mich dann immer weiter reingebuddelt. Ich bin so von meiner Persönlichkeit her so ein Typ, der eher so positiv unterwegs ist. Also kennt ihr das Glas halb voll, halb leer? Ich bin so der halb voll Typ. Also ich sage immer, das wird schon wieder werden und morgen wird alles besser. Und je mehr die Schwierigkeiten kamen, desto mehr habe ich mich da versucht, selber rauszustrampeln, mich auf immer mehr Dinge eingelassen und war mit 28 hochkriminell, hatte massiv Schulden, bei wirklich Leuten, wo man es lieber nicht hat. Hatte eine Knastkarriere vor mir und mein Leben war völlig, völlig aus der Bahn geraten. Und ich war an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt kriegst du das auch alleine nicht mehr geregelt. Jetzt ist ein Punkt überschritten, wo du das noch in Ordnung bringen kannst. Wo ich wusste, ich kann es nicht mehr in Ordnung bringen. Ich kann den Leuten das Geld nicht geben, was sie haben möchten. Und bei falschen Leuten ist es keine gute Sache, ihnen das Geld nicht geben zu können. Oder wenn du da weißt, du darfst jetzt vielleicht die nächsten Jahre im Gefängnis verbringen, ist das auch keine schöne Prognose. Und ich habe irgendwann dann gemerkt, dass ich das nicht mehr gehandelt bekomme. Der Druck wurde immer höher. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich abends Angst hatte vom Morgen und morgens Angst hatte vom Abend, weil ich nicht wusste, wie lange kriegst du die Seifenblase noch gehalten. Ich habe erst sehr spät gemerkt, auf was ich mich eingelassen habe, nachdem ein junger Mann von den Russen, der mich da damals eingeführt hatte, so Autoschiebereien zu machen, erschossen wurde, weil die sich einfach intern gestritten haben, wer diese gestohlenen Autos bekommt. Das wusste ich ja alles gar nicht, auf was ich mich da einlasse. Das möchte ich an der Stelle dazu sagen. Aber als ich gemerkt habe, wo ich da reingeraten war und mir auch von Leuten Geld zu leihen, wie ich schon gesagt habe, wo man es lieber lässt und ihnen das nicht wiedergeben konnte, habe ich gemerkt, dass ich jetzt wahrscheinlich, und ein Bekannter von mir, ich kenne da zwei Fälle persönlich, ein Bekannter von mir in einem Falle, auch ein Autohändler, der ist in den Wald gebracht worden mit einer Schippe und unter Schläge gezwungen worden, ein Loch zu buddeln. Und als das Loch fertig war, haben sie ihm gesagt, so jetzt hast du, ich weiß es nicht mehr, wie es war, eine Woche, zwei Wochen Zeit, das Geld zurückzuzahlen, was du uns schuldest, sonst legst du und deine Familie hier. Und das habe ich live mitbekommen. Ich wusste, das war noch nicht meine Situation. Aber ich wusste nicht, wie lange dauert es, bis es mich betrifft. Und ich habe da einfach natürlich auch Angst vor gehabt, könnt ihr euch gut vorstellen. Und ein anderer, ich weiß nicht, ob ihr Andreas Schreiber schon mal gehört habt, er ist jetzt der Präsident von Christ im Beruf, diese große Organisation mit den Chaptern, kennt ihr vielleicht diese Veranstaltung. Er hat eine ähnliche Situation wie ich, den haben sie da mit dem Auto da aufgelesen und haben ihn versucht, im Auto die Augen auszustechen, ihn zu erwürgen, haben gedacht, er ist tot, haben ihn aus dem Auto geschmissen. Also mit den falschen Leuten sich einzulassen, ist eben nicht so klug. Und ich habe das damals gewusst, dass mir das alles blüht oder Gefängnis, spätestens nachdem wir dann auch mal alle zusammen nach so einer misslungenen Autoschieberei verhaftet wurden und alle drin blieben und ich der Einzige war, der beim Haftprüftermin nach zwei Tagen raus konnte, könnt ihr euch vorstellen, war der Druck natürlich sehr hoch, weil sie alle gesagt haben, du musst ja gequatscht haben, weil sonst, warum bist du draußen und die anderen nicht? Und so könnt ihr, nur ganz kurz, um zu erklären, dass ihr versteht, in welcher Situation ich war. Und in dieser Situation habe ich dann überlegt, dass ich so nicht weiter kann und dass ich das nicht hinkriege, dass ich aus dieser Angst ausbrechen muss, habe mich dann entschieden, mein Leben selber ein Ende zu setzen. Vielleicht darf ich an dieser Stelle euch da mal darauf hinweisen, dass wir in Deutschland alle 4 Minuten einen Selbstmordversuch haben und etwa 25 Menschen am Tag es schaffen, sich ihr Leben zu nehmen. Also da bin ich jetzt gar kein Einzelfall, sondern wir haben ganz, ganz, ganz viele, die ihr Leben wegwerfen, weil sie keine Hoffnung mehr für ihr Leben sehen. Und das sind die, die eigentlich jetzt hier auch in der Zukunft diese Reihen füllen sollten, nämlich Menschen, die Jesus brauchen. Die, wenn sie Jesus kennenlernen, Hoffnung wieder bekommen in ihrer Hoffnungslosigkeit. Aber da komme ich gleich noch drauf. So habe ich mir in einer Nacht eine massive Überdosis Heroin gedrückt, weil ich sterben wollte. Ich hatte mit Drogen eigentlich nichts zu tun, aber ich dachte, Heroin ist ein Narkotikum, du schläfst ein, wachst nicht mehr auf und dann bist du weg und die Probleme sind weg. So habe ich mir das vorgestellt, so ganz einfach, so banal, weil ich einfach aus dieser Angstschleife rauskommen wollte und jetzt so vom Zug springen oder was, hätte ja auch alles traumatisch und schmerzlich. Ich dachte, du schläfst einfach ein, besser geht's ja nicht und wachst halt nicht mehr auf. Herzkreislauf bleibt stehen, fertig. Und in dieser Nacht, genau um die Zeit, wo ich das gemacht habe, hat Gott meine Mutter geweckt. Und sie hat gespürt, und ich bin jetzt hier wirklich im kleinen Kreis unter Menschen, die Jesus kennen, denke ich, sie hat gespürt, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg verloren zu gehen. Ihr kennt diese mentale Beziehung zwischen Eltern und Kindern, ihr wisst, da gibt es schon eine gewisse, aber es war mehr für sie. Sie hat gespürt, mein Sohn hat jetzt nicht irgendein Problem, sondern sie hat gespürt, mein Sohn ist auf dem Weg verloren zu gehen. Er wird seine Ewigkeit nicht mit Gott verbringen dürfen, er wird seine Ewigkeit in Gottes Ferne verbringen. Und sie hat dagegen über Stunden angebetet. Und ich glaube, dass dieses Gebet in dieser Nacht von meiner Mutter, deswegen erzähle ich euch das überhaupt alles, dass dieses Gebet meiner Mutter dafür gesorgt hat, dass ich heute hier bin. Weil Gott es nicht zugelassen hat. Und man könnte fast sagen, dass sie mich da wahrscheinlich dem Teufel von der Schippe gebetet hat. Und ich bin nächsten Tag wieder aufgewacht, was absolut unmöglich ist. Und Ich war gerade beim Kardiologen vor 2 Tagen, wir kamen ins Gespräch, habe meine Geschichte erzählt, der war total, sonst ist, geht ja immer alles schnell bei Ärzten, ihr wisst das, gerade bei Fachärzten, der saß da mit offenem Mund und sagt, wie, was, erzählen Sie nochmal. Ich durfte ihm dann mein Büchchen ankündigen, und weil er sagt, das ist unmöglich, das kann man nicht überleben, so eine Überdosis. Und er war da so richtig interessiert, dann zu hören, was ist denn da passiert. Jedenfalls ist es so, ich möchte das kurz machen, ich habe dann, als ich das gehört habe, meine Mutter rief an, als ich wieder aufgewacht bin nächsten Tag und nicht verstanden habe, was ist denn da jetzt passiert und warum lebe ich noch, und habe ich halt überlegt, gut, machst du es nochmal, oder ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Und dann kam eben der Anruf meiner Mutter und sie sagte, Markus, was ist los bei dir? Und sie erzählte dann, dass sie diese Nacht so für mich beten musste, und als ich das gehört habe, habe ich gespürt, das ist jetzt nicht irgendein Zufall, das ist eine höhere Dimension. Ich wusste nicht, wer Gott ist. Ich wusste nicht, wer Jesus ist. Ich wusste zwar als Kind, wer ist der Onkel Abraham und der Papa Noah und der liebe Heiler mit seinen 7 Schäflein, aber ich hatte keine Beziehung zu Jesus. Ich wusste nicht, wer ist Gott wirklich. Was bedeutet das und was ist es, dieses Evangelium, was eben nicht ein alter Mann mit einem weißen Bart, der im Himmel sitzt und der nur guckt, was du falsch machst, und wenn du was falsch gemacht hast, dann rums, kriegst du eins auf die Glocke, sondern ein liebender Vater, der den Menschen geschaffen hat, weil er Gemeinschaft mit ihm haben will, der gesehen hat, dass wir es ohne seine Hilfe nicht schaffen, der deswegen seinen Sohn gegeben hat. Wir haben gerade Ostern gefeiert, diese wunderbare Botschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich verstehe das bis heute nicht. Ich verstehe das Evangelium nicht vollumfänglich, aber ich weiß, dass es funktioniert. Ja, ich weiß, dass ich erleben durfte in den letzten Jahren, dass diese Kraft, das, was Gott getan hat und seine Gegenwart, seine Präsenz in meinem Leben, mein Leben radikal verändert hat, weil das ist das, was danach passiert ist. Als ich in dem Gespräch dann war mit meinen Eltern, nachdem ich gemerkt habe, und ich möchte das nur ganz kurz anreißen, wenn ihr möchtet, ich habe so ein kleines Büchchen zu meiner Geschichte, das dürft ihr, wenn ihr möchtet, mitnehmen für 4 Euro, das ist, glaube ich, vom Preis her wirklich günstig gehalten, und man kann es gut auch weitergeben an andere. Da erzähle ich noch viel mehr, wie Gott mich dahin geführt hat, wie der Feind mich auch wieder abhalten wollte. Und für mich war das damals so wichtig, dass ich gesagt habe, ich komme ja aus der Gemeinde und ich habe auch einiges miterlebt. Und ich glaube, auch bei euch darf ich hier sagen, auch in Gemeinden ist ja oft nicht alles Gold, was glänzt. Und wir erleben auch in Gemeinden Dinge, die uns enttäuschen, die wir nicht verstehen, die uns durcheinander bringen. Und für mich war das wichtig, dass ich damals gesagt habe, Herr, ich brauche jetzt nicht die Psalmen auswendig zu können. Ich muss nicht alle modernen Lobpreislieder auswendig singen können, sondern ich brauche Veränderung in meinem Leben. Und ich habe genau das bekommen, und das beschreibe ich auch ein bisschen in meinem Büchchen, wie Gott mein Leben radikal aufgeräumt hat. Meine erste Ehe war längst kaputt durch meine vielen Fremdgänge, durch den Lebensstil, den ich hatte. Und Gott hat mein Leben wirklich komplett aufgeräumt mit, dass ich vor Gericht widerstand, weil ich eine Selbstanzeige gemacht habe, mein Leben in Ordnung bringen wollte. Ich hätte normalerweise, hätte keinen Weg dran vorbeigeführt, in Haft zu gehen. Und ich bin aber damals, nachdem ich dann mich bekehrt hatte, musste ich natürlich auch raus aus meinem Umfeld. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe es natürlich dann auch nicht gleich geschafft, mein Leben aufzuräumen. Ich habe immer noch gelogen, habe immer noch, weißt du, wenn die Leute das Geld haben wollen, was ihnen zusteht, dann sagst du auch nicht, du, schön, dass wir miteinander reden können, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, der liebe Heiland hat dich lieb, möchte dir gerne mal was drüber erzählen. Schlecht ist, du kriegst dein Geld nicht. So, würde dir wahrscheinlich nicht gut bekommen, ja? Und so war das ja bei mir genauso. So, dass ich damals gesagt, ich musste wirklich abhauen aus Berlin, bin mit einem Koffer voll Klamotten abgehauen und bin damals tatsächlich beim AVC gelandet. Ich wollte beim AVC eigentlich nur eine Nacht übernachten, 2 Nächte, und dann weiter irgendwo flüchten, und bin dann 10 Jahre da geblieben und habe dann Menschen kennengelernt, die sich in mich investiert haben. Ich habe Väter und Mütter in Christi kennengelernt, die für mich da waren, die gesagt haben, der Markus ist schon komisch, aber wir lieben ihn jetzt durch. Da ist was, und ich habe dann von denen natürlich auch entsprechende Zeugnisse bekommen, war dann vor Gericht, wie ich gerade erzählen wollte, hätte eigentlich direkt in Haft müssen, und das Gericht hat gesagt, nee, wir sehen, da ist eine Veränderung, auch Bruch mit dem alten Leben, Neuanfang, gute Zeugnisse. Die haben gesagt, wenn wir den jetzt da rausreißen und wir stecken in den Knast, kommt er ja schlechter raus, als er jemals da reingegangen ist. Und deswegen habe ich nochmal Bewährung bekommen, und das war ganz lustig. Die einzigste Bewährungsauflage, die ich damals bekommen habe, war, dass ich meinen Arbeitgeber nicht wechseln durfte, 5 Jahre lang ohne richterliche Genehmigung. Also da habe ich gedacht, Gott hat ja Humor, ja, dass irgendwie die Richterin gesehen hat, das tut dem gut, dass er jetzt da ist, und da genau bleibt er. Ja, und das war, ich habe ihr später einen Brief geschrieben, habe Zeugnis gegeben über das, warum sich mein Leben verändert hat. Ich weiß nicht, was es bewirkt, aber ich möchte eigentlich immer noch dafür beten, dass ich sie eines Tages vielleicht auch im Himmel wiedersehen darf durch so ein Zeugnis. Ja, nämlich das ist es, worum es letztendlich geht. Ich möchte euch mein Zeugnis aus dem Grund ein bisschen erzählen, weil ich euch Mut machen möchte. Manchmal ist es so, dass das, was wir um uns herum sehen, uns mutlos macht. Manchmal ist es so, dass das, was der Feind uns vor die Füße legt, und es sind zwei ganz wichtige Informationen, die ich für euch heute habe. Die erste habe ich euch schon gegeben, nämlich, dass wir ein lebendiges Evangelium haben, was tatsächlich funktioniert und was die Kraft hat, Menschenleben radikal zu verändern. Zweite Botschaft ist, wir haben aber auch einen Feind. Und dieser Feind möchte alles kaputt machen, was unser Vater im Himmel für uns vorbereitet hat. Er möchte gern zerstören, er möchte gern das Gemeinen kaputt gehen, er möchte gern das Ehen kaputt gehen, er möchte, dass Kinder missbraucht werden, er möchte, dass Familien kaputt gehen. Und er hat nichts anderes rund um die Uhr, jede Sekunde auf dem Schirm. Und noch jetzt, bevor ich in Gottesdienst reingekommen bin, ist so eine Situation gewesen, so eine Kommunikation mit jemand, die einen eigentlich runterziehen möchte. Und das ist genau das, was unser Feind tun möchte. Er möchte uns permanent runterziehen, er möchte uns entmutigen, er möchte uns nur vor die Nase schmeißen. Guck mal, ist doch alles schlecht und guck mal, wie die Welt. Und Jesus sagt durch seinen Heiligen Geist zu uns, hey, schau doch auf mich. Und ich bin der Anfänger und der Veränder deines Glaubens. Und ich bin der, der den geknickten Zweig nicht abbricht. Und ich bin der, der den glimmenden Docht nicht auslöscht. Und ich würde euch gerne so gerne Mut machen heute Morgen, da einfach wirklich dran zu bleiben und zu sagen, Herr, du bist in Kontrolle und ich möchte nicht auf das schauen, was der Feind mir vor die Füße wirft, sondern ich möchte auf das schauen, was du ausgesprochen hast. Und sein Wort ist, er möchte, dass die Menschen auch in dieser Stadt in Hagen errettet werden. Er möchte, dass wir unsere Ewigkeit mit dem Vater verbringen dürfen. Und das ganze Evangelium, das ist mir bewusst geworden und ist mir wichtig geworden und das möchte ich auch heute an dieser Stelle nochmal erinnern. Das ganze Evangelium ist nicht dafür da, dass wir jetzt ein schönes Leben haben, sondern es ist dafür da, dass wir unsere Ewigkeit mit dem Vater verbringen dürfen. Alles, was wir tun, alles, was Jesus getan hat, geht immer in die Zielrichtung, dass wir heute Vergebung haben dürfen, Versöhnung mit unserem Vater haben dürfen, dass wir heute seine praktische Hilfe haben dürfen durch seinen Heiligen Geist, der uns wie ein Navigationssystem leiten möchte, dass wir ankommen am Ziel. Aber das Gottesziel ist immer, dass wir ankommen. Da, wo Gott uns haben möchte. Seid ihr bei mir, dann dürft ihr mal Amen sagen. Ich glaube, dass das ausmacht, was das Evangelium uns geschenkt hat. Ich möchte euch einmal ein bisschen mit reinnehmen in die Arbeit von AVC, weil uns genau das so wichtig ist. Also AVC, gegründet vor 51 Jahren von ein paar Brüdern, die damals die Not gesehen haben, die den AVC kennen, ihr wisst, das waren Gerd Heinzmann und Hans Orlisch und Waldemar Sadatschuk. Das war so diese Vätergeneration, die damals den Druck aufs Herz gelegt bekommen haben. Wir wollen einfach etwas tun. Und damals ging es um verfolgte Christen, weil in Rumänien Menschen eingesperrt werden, nur weil sie eine Bibel hatten, weil das schon unter Ceausescu verboten war. Und so ist damals ein Werk entstanden, was heute in über 60 Ländern der Erde arbeitet. Wir haben über 1000 internationale Mitarbeiter und wir haben unzählige Projekte. Also ich kann euch nicht, ihr Freunde des AVCs, die ihr den AVC vielleicht schon so lange kennt, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich euch alles erzählen sollte, was AVC so tut, könnte ich es nicht. Weil es sind so viele kleine und mittelgroße Projekte, so viele Dinge, die AVC hat alleine 1500 Gemeinden gegründet weltweit. Also das muss man sich mal vorstellen, was diese geistlichen Väter gesagt haben, hey, wir setzen das um, wir lassen uns vom Heiligen Geist treiben, wir glauben, dass das Evangelium funktioniert, jetzt gehen wir vorwärts. Das ist entstanden in den Jahren, da habe ich gar keinen Anteil dran, das haben unsere geistigen Väter geleistet, aber heute darf ich euch davon berichten, dass wir so viel Segen auch durch dieses Werk schon in die Welt bringen konnten. Das eine oder andere möchte ich euch in den nächsten Minuten noch kurz erzählen. Lasst mich mal damit anfangen, AVC hat drei Schwerpunkte, das ist verfolgten Christen beistehen, das ist notleidend helfen, wir haben das in einem Clip kurz gesehen und das ist Jesus Christus bekannt machen. Wir wissen natürlich, du und ich, dass es eigentlich nicht reicht, es ist wichtig, wenn jemand Hunger hat und wenn jemand in einer Katastrophe ist oder wenn er Not ausgesetzt ist, dann ist es wichtig, ihm erstmal zu geben, Essen, dass er einen Bauch voll hat, Trinken, dass er nicht durstig ist, Wärme, dass er nicht frieren muss. Sonst kann er das Evangelium auch nicht hören, stimmt das? Aber wenn er das hat, dann braucht er auch das Evangelium, sonst ist es nur eine halbe Hilfe. Die Leute müssen wissen, dass es Jesus gibt. Und das Christentum hat mit etwa 2,2 Milliarden Anhängern, ist es eigentlich weltweit die Religion mit den meisten Anhängern. Aber ihr wisst, wir haben heute 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Also sieht man daran, wie viele eben nicht im christlichen Glauben unterwegs sind. Wir wissen natürlich auch als mündige Christen, dass nicht jeder auf dieser Welt sie zu Jesus finden wird. Aber ich glaube daran, dass das Wort Gottes sagt, dass jeder das Evangelium hören soll, um eine Entscheidung treffen zu können. Das ist das, was Jesus versprochen hat, dass jeder die Chance bekommt, dass er das Evangelium hören darf. Und so sind wir als AVC in dem Bereich auch sehr stark unterwegs. Man sagt, dass etwa immer noch über 20% der Weltbevölkerung keine Bibel in ihrer eigenen Sprache haben. Das ist mal nur so ein Ansatz. Wir machen jetzt keine Bibelübersetzung. Das macht Wycliffe, das wisst ihr. Fantastische Arbeiten, die da Hand in Hand gehen. Ich stehe hier heute nicht nur für den AVC, sondern für alle Hilfswerke als solches, weil wir zusammen Hand in Hand diese Arbeit tun können. Und wir haben etwa weltweit noch circa 7000 unerreichte Völker und Volksstämme. Ich meine es nicht Länder, sondern Volksstämme. Und jetzt denkt man vielleicht im ersten Augenblick, das kann jetzt so sein, Brasilien irgendwo im Dschungel, Afrika irgendwo im letzten. Nein, das ist zum Beispiel auch in Sibirien. Wir haben in Sibirien eine sehr starke Arbeit, die runtergeht bis an den Polarkreis. Und man sagt, dass in diesem Bereich da unten, also wenn du jetzt wirklich die Landkarte nimmst und du guckst im Globus genau geradeaus Sibirien, dann bis du an den Polarkreis kommst, da sind erst etwa 30% aller Menschen vom Evangelium erreicht. Also das ist noch nicht mal so nur tiefste Busch. Und wir haben Teams, die regelmäßig nach Sibirien fahren und die in Sibirien arbeiten, und die von Dorf zu Dorf wirklich bis ans Ende, und die Schwester hat gerade das Heftchen in der Hand, wir haben euch auf dem Sitz so Heftchen ausgelegt, irgendwo in der Mitte ist so ein Bild von so einem weißen Truck, so ein Geländewagen, dürft ihr gerne mal in die Hand nehmen, reinschauen, mit diesen Spezialfahrzeugen fahren die Geschwister bis ans Ende der Erde über ewige Eiswüsten und fahren dahin und teilweise eben nur im Winter möglich, weil dann eben die Flüsse und die Wälder gefroren sind, sonst könnte man da gar nicht durchkommen über die Pampa. Und mit diesen Spezialfahrzeugen, die jetzt Allradantrieb sind und sogar Amphibienfahrzeuge, die können also auch nicht untergehen, wenn sie wirklich mal einbrechen würden irgendwo ins Wasser, fahren sie bis an das Ende der Erde, kann man sagen. Und jetzt hat der André Berglesow, der diese Touren leitet, hat mir gerade erzählt, dass sie unterwegs waren und sie sind irgendwo, und ihr wisst das gerade, wenn ihr Russland vielleicht ein bisschen kennt, je weiter du wirklich reinkommst in die Pampa, hast du nicht mehr in jeder Ecke so eine schöne beleuchtete Tankstelle und ein schickes Hotel und was weiß ich, sondern es wird immer weniger, und so ist eine existenzielle Frage, wenn die Geschwister irgendwo ankommen in diesen Ortschaften, wo können wir Lebensmittel kaufen, wo können wir Benzin nachtanken, wo kriegen wir die existenziellen wichtigsten Dinge, vielleicht auch mal ein Arzt, weil sie teilweise hunderte von Kilometer fahren, ohne Handynetz, ohne Arzt, ohne alles in dieser Gegend. Und so erzählt er mir gerade, dass sie ein Ehepaar angesprochen oder ein Pärchen angesprochen haben auf der Straße, als sie da irgendwo in irgendeinem Dorf ankamen, ich habe keine Ahnung, wie das hieß, und haben gefragt, wo können wir Lebensmittel bekommen, wo können wir tanken, und sie haben ihnen das dann gesagt, ja, da und da kann man noch was bekommen, und dann haben sie aber gefragt, was macht ihr denn eigentlich hier? Hier kommt doch nie jemand her, so weit draußen, was macht ihr hier? Und haben gesagt, ja, das können wir euch sagen, und haben erzählt, dass sie für einen Gott unterwegs sind, der die Erde geschaffen hat und der den Menschen so sehr liebt, dass er Gemeinschaft mit ihnen haben möchte, und sie sind Animisten da unten, Vielgläubige, mit an alle möglichen Götter, Angst vor Flüchen, und ihr kennt diese ganzen Sachen. Und dann haben die gesagt, ja, das muss aber ein besonders wichtiger Gott sein, wenn man für diesen Gott so weit fährt. Dann haben sie gesagt, ja, das stimmt. Dann haben sie eingeladen, haben gesagt, könnt ihr nicht heute Abend hier bleiben und uns von diesem Gott erzählen? Wir wollen so gerne hören von eurem Gott. Dann haben sie natürlich gesagt, ja, können wir. Haben das gemacht, sind den Abend da geblieben. Und an diesem Abend unter ein, zwei Dutzend Leute, die in dieser Wohnung zusammenkamen, erzählte mir André, haben sich 7 Menschen, die noch nie, noch einen Tag vorher, noch nie von Jesus Christus gehört haben, haben ihr Leben Jesus Christus übergeben und zwei wurden am selben Abend im Heiligen Geist getauft. Möchtet ihr mal Halleluja sagen oder Amen oder irgendwie sowas? Das ist unser Gott, der die Kraft hat, Dinge zu tun, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und das ist die Ermutigung, die ich euch heute mit diesen Geschichten geben möchte. Lasst uns Gott etwas zutrauen. Mein Vater hat immer gesagt, Gott braucht uns nicht, um seine Dinge zu tun. Aber er möchte uns gebrauchen. Ja, das ist der Unterschied. Es ist auf der Suche nach Menschen, die sagen, ja Herr, ich lasse mich von dir einsetzen in Hagen, ich lasse mich von dir einsetzen, vielleicht zu teilen an den Möglichkeiten, die ich habe, vielleicht auch finanziell, oder ich lasse mich sogar einsetzen, mitzufahren auf Missionseinsätze, ich lasse mich einsetzen von dir, dahin zu gehen, wo Menschen dich brauchen. Wir haben alleine in Sibirien inzwischen 300 Gemeinden gründen dürfen durch diese Arbeit. Wir haben die Veronika Neudert, vielleicht die den AVC kennen, haben den Namen schon mal gehört. Sie macht dann Bibelschulen da und da kommen Leute, die wirklich Verbrecher, Hochkriminelle, die da durch die Bibelschule durchgehen und werden von Gott verändert und gehen und bauen Gemeinde und evangelisieren und bilden andere wieder aus und bauen Gemeinden. Wie gesagt, inzwischen als AVC 1500 Gemeinden, die gegründet wurden. Ich halte das schon für eine richtig, richtig starke Sache. Im Bereich humanitäre Not möchte ich kurz mit euch reingucken. Man sagt, dass etwa 70-75% der Weltbevölkerung in Not lebt. Man sagt, dass wir etwa 100 Millionen Straßenkinder haben. Man sagt, dass wir etwa ein Drittel aller Menschen auf dieser Erde, dass sie keinen regelmäßigen Zugang zu frischem Trinkwasser haben. Ein Drittel, das war mir nicht bewusst. Ich wusste, dass es diese Situation gibt, dass Menschen in Afrika und so, das kann, wir wissen es jetzt von Äthiopien, ihr habt vielleicht gehört, sind 5 Regenzeiten nacheinander ausgefallen. Die Menschen leiden sehr darunter, die Tiere sterben, wovon sie sich ja versorgen konnten, weil kein Wasser da war. Das war mir nicht bekannt, dass es so viele sind, dass es ein Drittel der Weltbevölkerung ist. Und man sagt, dass etwa 15.000 Kinder, 5,5 Millionen, 15.000 Kinder am Tag an vermeidbaren und heilbaren Krankheiten sterben, weil einfach die medizinische Versorgung nicht da ist. Das finde ich schon bewegend und da denke ich, ist es wirklich gut, auch ein Gebet dran zu denken. Vielleicht eine Zahl noch, die mich sehr bewegt hat. Das ist, man sagt, dass etwa 93 Millionen Menschen jetzt heute aktuell auf der Flucht sind vor Krieg, vor Naturkatastrophen, vor irgendwelchen Umständen. Aber das sind ja von der Zahl her mehr Menschen, als die Bundesrepublik Deutschland Einwohner hat. Das ist für mich eine Zahl, die finde ich sehr beeindruckend, dass so viele Menschen ihre Heimat verlassen mussten und zurückgehen müssen oder flüchten müssen und irgendwo gucken müssen, dass sie unterkommen, weil sie ihr Zuhause verloren haben. Und ich glaube, vielleicht darf ich mal das so sagen, wenn ich so in meinem Dienst unterwegs bin, wenn ich mich selber als Bibelkundiger ein bisschen damit auseinandersetze, ich glaube, dass wir schon in einer Generation und auch in einer Zeit leben, wo wir recht viel klagen. Man sagt ja immer, ja, wir klagen halt auf hohem Niveau. Aber wir klagen recht viel. Aber wenn man dann mal sieht, wie es anderen Menschen tatsächlich geht, kann uns das vielleicht demütigen. Ich habe jetzt gehört, in dem Bereich, wir setzen uns sehr stark für Kinder ein. Wir haben inzwischen über 8000 Kinderpatenschaften. Da kann man auch sagen, ja, dann sagt der Feind, ja, was ist denn das schon? Ich habe ja 100 Millionen Straßenkinder, die auf der Straße leben müssen. Na, ich glaube, dass jeder Einzelne vor Gott zählt und dass, wenn viele zusammenkommen und viele Werke ihre gemeinsame Arbeit tun, dann können wir auf der Erde auch als Christen was verändern. Ich habe jetzt gerade aktuell gehört von 3 bis 4, und jetzt kommt das Video Mingi, kannst du vielleicht schon mal vorbereiten, da gibt es immer noch 3 bis 4 Stämme in Äthiopien, die ganz schlimme Bräuche haben. Und ich würde euch gerne mit einem kleinen Video mal in das Thema reinholen, also wenn das funktioniert.
Im Südwesten Äthiopiens leben einige der traditionellsten animistischen Volksgruppen des Kontinents. Zu diesen gehören unter anderem die Surma, Kara und Benazemai. So unterschiedlich diese Stämme auch sind, eines haben sie gemeinsam. Sie töten Minji-Kinder. Minji bedeutet Fluch. Die Gründe dafür, warum ein Kind als Minji gilt, sind vielfältig und bizarr. Wird zum Beispiel ein Junge als erstes Kind einer Familie geboren, ist er Minji. Bricht der erste Zahn im Oberkiefer durch, ist das Kind Minji. Wird eine Frau schwanger, während sie noch stillt, so sind sowohl das gestillte als auch das neugeborene Kind Minji.
Sie ist meine Enkelin. Weil sie außerehelich geboren wurde, gilt sie als Minji. Als die Dorfbewohner versuchten, sie zu töten, floh die Mutter und gab mir das Kind. Der Stamm versuchte, ihn zu töten, weil die Rituale im Zusammenhang mit der Menstruation der Mutter noch nicht abgeschlossen waren, als sie schwanger wurde. Die Mutter floh und brachte ihn zu mir. Wäre er jetzt in einem anderen Gebiet, würde er sofort getötet werden.
Die Stämme glauben, dass es zu einer Katastrophe kommt, wenn ein Minji-Kind nicht getötet wird. So sind nicht nur die Eltern und die Familie, sondern letztlich alle Stammesangehörigen dafür verantwortlich, dass es nicht am Leben bleibt. Hunderte von Kindern finden so jedes Jahr den Tod. Wir unterstützen unsere Partner, die sich im direkten Kontakt mit den betroffenen Stämmen sowie bei Treffen mit Beamten der Region gegen die Tötung der Minji-Kinder einsetzen. Erste Erfolge sind zu sehen. In jüngerer Zeit erlauben einige Stammesälteste, Minji-Kinder aus ihren Dörfern wegzugeben, wenn sie anderswo Aufnahme finden. In unserem Patenschaftsprojekt in Kiyafa haben wir bereits 73 Minji-Kinder aufgenommen. Kinder, die zum Tode verurteilt waren, jetzt aber leben dürfen.
And you are happy?
Muss man sich mal vorstellen, wenn man in Deutschland einen Sohn als Ersten kriegt, dann sagt man, mein Erstgeborener, mein Sohn. In diesem Dorf oder in diesen Stämmen, wenn ein Sohn zuerst geboren wird, muss er getötet werden. Und wir haben diese Kulte in ganz vielen Ländern und Religionen, weil sie an Flüche glauben. Das ist ganz oft so. Wir haben auch in Indien, wir haben in Pakistan viel Verfolgung von Christen. Es geht eigentlich gar nicht darum, dass man so konsequent gegen das Evangelium ist. Und es geht oft darum, dass wenn die Menschen sich zu Jesus umkehren und sie beten nicht mehr diese ganzen Götter und Götzen an und dann passiert irgendwas im Dorf, dann stirbt eine Kuh oder ein Kind verstirbt, dann denken sie, dass es ein Fluch ist, weil der jetzt nicht mehr die Götter anbetet und dann wird er getötet oder verschleppt oder wird vertrieben aus dem Dorf, weil man einfach meint, dass sonst noch mehr Fluch, Mingi heißt auch Fluch in der Übersetzung. Wir erleben das immer mehr, dass ganz viele Völker oder ganz vielen Ländern genau das Problem ist, was dann die Christen letztendlich verfolgt und wir sehen da drin die Handschrift unseres Feindes. Stimmt das? Ich sehe da drin die Handschrift unseres Feindes, der nämlich versucht zu zerstören und zu rauben und zu morden, wie die Bibel das uns schon vorhergesagt hat. Zum Thema Verfolgung, dann komme ich schon zum Schluss, möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Ich sage jetzt schon gerade, was Gründe sind für Verfolgung. Oftmals ist es aber auch tatsächlich der Islam, der unseren Christen wirklich massiv beisetzt. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, man hat 2020 gesagt, dass wir etwa 100 Millionen verfolgte Christen haben. Im Jahr 2020 sprach man von 250 Millionen verfolgten Christen. Im Jahre jetzt, also 23, hat Open Doors bekannt gegeben, dass man mit etwa 330 bis 360 Millionen verfolgten Christen weltweit rechnet. Und das sind schon beeindruckende Zahlen. Das sind Menschen, die einen Preis bezahlen müssen dafür, dass sie Jesus Christus nachfolgen. Und hier ist es so, dass wir uns in Freiheit versammeln können. Und wir tun es manchmal gar nicht. Wir haben die Möglichkeit, in Freiheit zusammen zu beten, Gebetsstunden zu besuchen. und Gebetsstunden haben in den meisten Gemeinden gar keinen Raum mehr. In den meisten anderen Ländern der Erde haben sie das Vorrecht nicht und treffen sich im Verborgenen oder müssen jederzeit in der Gefahr leben, dass sie verhaftet werden, dass sie verschleppt werden, als Beispiel getötet werden, als Beispiel zum Beispiel Afghanistan, als die Taliban das wieder übernommen haben, sind die von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus gegangen, haben Christen gesucht und wenn sie Christen gefunden haben, wurden die oft direkt erschossen. Die Frauen wurden verschleppt, die Kinder wurden verschleppt, zwangsverheiratet. Ich hörte jetzt von einem 12-jährigen Mädchen, die in Afghanistan zwangsverheiratet wurde mit einem 72-jährigen Mann. Und ein Jahr später war das Kind schwanger und mich zerreißt es, wenn ich sowas höre. Gerade Kinder ist halt so mein Thema. Ich möchte euch ermutigen, falls ihr zufälligerweise jetzt hier seid, mal über sowas nachgedacht habt, so ein Mingi-Kind zum Beispiel kann man mit 30 Euro im Kind im Monat versorgen. Wir machen dann Patenschaftsprojekte draus, um diese Kinder zu versorgen. Die sind oft dann bei Großeltern oder irgendwo oder bei Fremden in praktisch so Pflegeeltern aufgenommen und das muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Das kann man machen. Mit solchen Patenschaften in anderen Ländern können wir es nicht machen. Da können wir wirklich nur beten, wie das in vielen arabischen, afrikanischen Ländern ist, dass die Kinder mit jüngstem Alter, in einem Fall habe ich ein Video gesehen, aus der säkulären Welt, also das kam im Schweizer Fernsehen irgendwie, dass ein 6-jähriges Mädchen verkauft wurde in Afghanistan an einen Mann. Und weil sich das Kind aber dann in der Zeit zwischen Anzahlung und Übergabe des Kindes, wird ja gehandelt wie so ein Kuhhandel, wie als wenn man ein Auto verkauft, sich das Bein gebrochen hat, wollte der Mann das Kind nicht mehr haben. Und die Reportage drehte sich darum, dass der Vater verzweifelt war, weil er die Anzahlung schon ausgegeben hat und nicht wusste, wie er das Geld zurückgeben kann. Da ist ein Menschenleben, wo Gott sagt, lasse die Kinder zu mir kommen. Und Gott den Menschen liebt und es sich so ausgedacht hat. Und ich weiß als Vater von 2 Töchtern, wie man seine Kinder behütet und wie man doch auf sie aufpasst. Und da ist das wie ein Stück Ware. Und das ist der Feind. Und das hat er bei Ostern schon versucht, ans Kreuz alles kaputt zu machen und zu triumphieren. Aber er hat nicht triumphiert, sondern unser Herr ist größer. Stimmt das? Unser Herr ist der König. Und er ist in Kontrolle. Und ich glaube, dass wir deswegen diese Arbeiten auch machen dürfen, unterstützen dürfen und wirklich da mit Gottes Herz unterwegs sein dürfen. Ich möchte euch noch ganz kurz zum Abschluss mit reinnehmen. Wisst ihr, Jesus hat es ja vorhergesagt. Ich finde es ganz interessant, wenn man die Endzeitrede Jesu betrachtet, zum Beispiel Matthäus 24, Abvers 4. Wenn ihr möchtet, lest das zu Hause in eurer Andachtszeit mal nach. Da schreibt Jesus ja alles das, was heute passiert ist, schon vor 2000 Jahren. Er schreibt von Naturkatastrophen, er schreibt von Kriegen, er schreibt von Unrecht, er schreibt von falscher Lehre, er schreibt von Unrecht, nimmt überhand all diese Dinge und da im Vers 9, 24 Vers 9 hat er schon vorhergesagt, dann werdet ihr gefoltert, getötet in der ganzen Welt, gehasst werden, weil er euch zu mir bekennt. Und ich habe immer so gedacht, Mensch, was haben wir für ein Vorrecht, in Deutschland leben zu dürfen. Noch haut uns ja keiner dafür. Aber wenn du heute, in der heutigen Zeit, bestimmte Dinge ansprichst und sagst, nein, ich bin nicht einverstanden, dass meine 6-jährige Tochter im Kindergarten gefragt wird, möchtest du eigentlich ein Junge sein oder ein Mädchen? Dann wirst du heute schon gehasst in diesem Land. Also Leute, ich glaube, wir dürfen die Augen aufmachen und die Zeichen der Zeit erkennen. Wir sind in der Endzeit und Jesus hat es alles vor über 2000 Jahren vorhergesagt. Und er hat uns gesagt, und das ist ganz spannend, lest das mal nach, im Vers 24, Vers 4, bevor Jesus mit der Endzeitrede Jesu anfängt, schreibt er, pass auf, lass dich nicht verführen. Und da sehe ich, ja, es gibt eine Verführung, das finde ich bei mir. Ich kann verführt werden, mich überhaupt nicht mehr mit den Dingen auseinanderzusetzen, sondern nur noch mit mir selber beschäftigt zu sein. Ich kann verführt sein, vielleicht undankbar zu sein, obwohl ich so viel Grund habe, dankbar zu sein. Ich kann verführt sein, vielleicht zu sagen, ja, ich möchte gern mit Gott unterwegs sein, aber zu nah dann bitte auch wieder nicht. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Diese Verführung können mich betreffen. Jesus hat es vorhergesagt und ich glaube, dass wir in diesen Zeiten, und deswegen wollte ich versuchen, euch wirklich Ermutigung heute zu bringen. Lasst uns, Gott ist in Kontrolle, lasst uns dranbleiben im Gebet, lasst uns vertrauen und glauben, dass er der Herr ist und dass er es in Kontrolle hat. Und ob wir es sehen können oder nicht, er hat seinen Plan schon gemacht und er weiß, wie es gut wird für uns. Das mag ja ganz anders sein, als wir uns das vorstellen, aber er weiß, was Gutes für uns. Und ich habe eine Geschichte euch mitgebracht, möchte euch zum Schluss noch im Thema Verfolgung, wo es ja so viele Menschen trifft, mal in ein Land mit reinnehmen, einfach beispielhaft zum Ende. Und das ist Nigeria. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht Nigeria vom Namen her. In Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land in Afrika mit etwas über 200 Millionen Einwohnern in diesem Horn von Afrika, da oben links in der Ecke. Und man sagt, dass allein in Nigeria in den letzten 12 Monaten, wobei ich muss dazu sagen, wo ich die Zahl bekommen habe, war letztes Jahr im Oktober, also von Oktober, das Jahr zurück, Oktober, in diesem Zeitraum sind 4.650 Christen getötet worden, allein in Nigeria. Ich war im Oktober selber in Nigeria gewesen und wir haben eine Konferenz gehabt für Verfolgte, haben gearbeitet da mit diesen Evangelisten und Pastoren, wollten sie ermutigen, haben geguckt, wie wir ihnen helfen können. Ich bin dann in Dörfern gewesen, da ist in einer Nacht durch so einen Angriff von Fulani-Hirten oder Boko Haram sind in einer Nacht mal 100 Menschen getötet, mal 30 Menschen getötet, mal 20 Menschen getötet. Sie überfallen immer und immer wieder jeden Tag. Ich habe so ein Newsletter angemeldet. Alle paar Tage kriege ich eine Nachricht, dass wieder in diesem Bereich, wieder, das sind diese Fulanis, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, die werden bezahlt mit Waffen ausgestattet von Saudi-Arabien, von Niger und so weiter. Es geht ganz klar darum, die Christen zu vertreiben. Das sind Moslems. Und sie sind mit einer unglaublichen Brutalität, oft ganz junge Leute unter Drogen, die schlachten die Leute wirklich ab mit Macheten und mit Messern und töten und überfallen unsere Ortschaften. Und genau in dieser Gegend waren wir. Und ich habe ein paar Leute kennengelernt. Du kannst mir mal das Bild bitte geben von dem Evangelisten. Wir haben eine Konferenz gehabt mit 100, 200, ich weiß nicht, wie viel waren es, 300 Evangelisten und Leitern aus dieser Gegend. Und haben eine Konferenz abgehalten mit dem Thema verfolgt, aber nicht verlassen. Also ihr müsst Verfolgung erleben, aber Gott hat euch nicht verlassen. Auch wir haben euch nicht vergessen. Und ich habe da einen jungen Mann kennengelernt. Dieser Mann neben mir ist ein Evangelist. Er ist selber aus dieser Region. Und er, nur um das kurz zu machen, er hat mir erzählt, dass er in den Monaten davor bereits 70 von diesen Moslems, Fulanis, zum Glauben geführt hat. Weil er den Mut hat, zurückzugehen in diese Ortschaften und das Evangelium zu verkünden. Und ich möchte euch das mal zeigen aus einem Grund, weil das sind für mich Helden. Wir hören oft so große Namen, ja, und der und der und der Evangelist und der, das sind Helden, die ihr Leben wirklich, wie es steht, sie haben überwunden durch das Blut des Lammes, durch ihr Zeugnis, haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und das sind diese, gib mir mal das Bild bitte von dem Sheikh. Ich habe neben der Leiter, wir haben ein Trainingszentrum für MBBs. MBB heißt Muslim Background Believer. Das sind also ehemalige Moslems, die sich bekehrt haben und dann trainiert werden zu Evangelisten. Dieser Mann leitet dieses Trainingscamp. Der ist selber ein islamischer Gelehrter gewesen, hat durch das Studium von Bibel und Koran eigenständig zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Er hat es einfach verglichen, hat die Bibel gelesen, Gott hat zu ihm gesprochen, hat festgestellt, das ist die Wahrheit. Hat sich bekehrt, er leitet heute unser Trainingszentrum. Ich habe so ein Buch dabei, wenn ihr euch für den Islam interessiert, das heißt Jesus und Mohammed, ein fantastisches Buch, um ein bisschen Verständnis zu bekommen, wie tickt der Moslem, wie ist die Religion entstanden, das wird verglichen zwischen Bibel und Koran, mit Koranversen, mit Suren, mit Bibelversen und sehr, sehr stark, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Und das ist das, was er im Prinzip tut, live mit diesen Evangelisten. Und dieser Mann steht da unten auf allen Todeslisten, die du dir vorstellen kannst, weil er ja selber konvertiert hat und noch Leute ausbildet. Das sind für mich Helden. Last but not least möchte ich euch gerne eine junge Frau kennenlernen. Jetzt kommt das Bild Moranred und Mutter. Moranred, das ist dieses Mädchen auf der rechten Seite. Sie wurde 2020 von Boko Haram auf offener Straße entführt. Ihr hört ja immer wieder, Boko Haram hat Schulen überfallen, verschleppt die Kinder. Sie ist entführt worden in einem Waldcamp unter Soldaten, gehalten worden wie eine Sklavin. Und sie sollte eigentlich wohl dann auch letztendlich verheiratet werden. Und normalerweise ist es so, dass wenn die in diesen Fängen landen, kommen die nicht wieder zurück. Die werden einfach festgehalten, zwangsverheiratet, eingesperrt, die kommen nicht wieder zurück. Und die Mutter auf der linken Seite ist auch in einer Gemeinde und sie haben gesagt, nein, wir geben nicht auf, ähnlich vielleicht wie meine Mutter damals. Sie haben gebetet und das Mädchen kam tatsächlich nach 1,5 Jahren frei, konnte fliehen und hat aus dem Camp sogar noch dieses kleine Mädchen rausgeholt, die da in der Mitte ist. Die war 12 Jahre alt oder 11 zu dem Zeitpunkt und sollte in dem Alter zwangsverheiratet werden mit einem von diesen Soldaten. Und sie hat es noch geschafft, dieses Kind mitzuschleppen. Ich habe von ihr zum Abschluss jetzt ein kurzes Zeugnis, ein Interview. Und hört euch mal an, was dieses Mädchen erzählt. Das wäre das Video von der Mohrenritt. Ist das da nicht drauf? Okay, wenn es nicht drauf ist, ist nicht schlimm. Ich habe jetzt gedacht, wir haben das mit rübergezogen. Wenn nicht, ist auf dem Stick auch unter Sonntag 2 ansonsten. Kannst ja mal gucken, ich erzähle mal weiter. Also, hast du gefunden? Ah, okay. Also was mich sehr beeindruckt hat, ist diesen, es ist eine Region, ein Land, wo die Menschen wirklich im Gegensatz zu uns eigentlich zwei Sorgen haben. Die erste Sorge ist, was kriege ich heute zu essen? Also wir sind da gefahren und sobald auf diesen Schotterpisten irgendwo mal ein Huppel ist oder ein Schlagloch, dass du langsamer fahren musst, stehen Leute da, die dir irgendwas verkaufen wollen. Sei das Zuckerrohr, sei das Bananen für Pfennige, weil sie irgendwie versuchen, ihren Alltag zu überleben. Und die zweite Sorge, die sie haben, ist, hast du hingekriegt? Super.
Im Südwesten Äthiopiens leben einige der traditionellsten
Mohrenritt heißt das Video. Das war jetzt dasselbe, was wir jetzt gerade... Ja, aber da ist auch ein Video zu eigentlich, aber zumindest auf dem Stick.
Hier, das ist von Sonntag 2.
Das ist ein Bild. Aber da ist auch ein Video, das heißt Mohrenritt einfach nur. Schau mal, ob du es noch findest. Also diese beiden Herausforderungen, ich denke dann manchmal, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, was beschäftigt uns so alles? Das Auto nicht groß genug, das, dies, jenes. Und die Menschen haben so einfache Sorgen und müssen... Ob wir die Nacht überleben? Entschuldigung, habe ich genuschelt jetzt. Dieses kommt vielleicht wieder ein Überfall über die Dörfer, wie sie das erleben müssen. Viele flüchten dann natürlich auch, aber manche sagen, Mensch, das ist unsere Heimat und unser Grund. Hier bauen wir unsere Nahrungsmittel an. Wo sollen wir denn hin, wenn wir gehen? Aber haben immer die Angst.
Es war eine sehr harte Zeit in meinem Leben. Ich musste viele Dinge durchmachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie erleben würde. Ich habe sehr viel Leid erfahren. Ich wurde gezwungen, vom Christentum zum Islam zu konvertieren. Dann machten sie mich zu einem Sklaven. Ich habe alle möglichen Dinge für sie getan. Dinge, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich sie jemals tun würde. Aber ich hatte keine Wahl. Die Tatsache, dass ich nicht zur Heirat gezwungen wurde, bedeutet nicht, dass sie mich nicht missbraucht haben. Ich wurde missbraucht. Ich habe schon vorher versucht zu fliehen, doch wir wurden geschnappt. Sie schlugen uns brutal und steckten uns ins Gefängnis. Sie sagten, dass sie uns töten, wenn wir es nochmal versuchen und sie uns erwischen würden. Es war also keine leichte Entscheidung, aber wir beschlossen, es noch einmal zu wagen. Und wir glaubten und beteten zu Gott, dass wir erfolgreich sein würden. Wir flohen, doch unterwegs trafen wir auf Soldaten von Boko Haram. Aber Gott hat sie durcheinander gebracht. Einer der Soldaten befragte uns nur und schickte uns ohne Aufsicht zurück. Doch wir kehrten nicht um. Auf der Flucht trafen wir immer wieder auf Menschen, die uns halfen, indem sie uns mit Essen und Wasser versorgten und uns sogar zeigten, welchen Weg wir gehen und welchen wir vermeiden sollten. Es war eindeutig Gott. Es war Gott, der mich befreit hat.
So it was just God. It was God that delivered me. I still have nightmares sometimes.
Manchmal habe ich noch Albträume, dass sie kommen und mich töten werden. Ich habe Albträume, dass ich wieder in Gefangenschaft gerate. Und ich lebe in ständiger Angst, weil ich nicht alleine nach Hause gekommen bin. Ich bin zusammen mit einem 11-jährigen Mädchen geflohen. Sie wurde als Kind gekidnappt und hat ihr ganzes Leben bei der Boko Haram verbracht. Und natürlich weiß ich, dass sie sehr wütend sind, weil sie vorhatten, das Mädchen zu verheiraten, bevor wir flohen. Ich lebe also in Angst. Vergeben ist nicht so leicht, wie die Leute es sich vorstellen. Vor allem, wenn sie nicht in der gleichen Situation waren wie ich. Es ist wirklich schwer. Aber ich kann tatsächlich sagen, dass ich ihn vergeben habe. Gott hat mich gerettet und mir eine Freiheit geschenkt, die man mit Geld nicht kaufen kann. Ich bin so dankbar, dass Gott mich befreit hat. Diese Menschen tun mir leid, weil sie in Unwissenheit leben. Und ich bete, dass sie eines Tages erkennen, wer Christus ist und von ihren bösen Wegen umkehren. Ich möchte vor allen Muslimen von Christus erzählen. Alles, was ich brauche, ist Gebet. und es gibt viele andere christliche Frauen, die noch festgehalten werden. Ich vertraue und glaube, dass Gott einen Ausweg schaffen kann. Lasst uns also nicht aufhören, dafür zu beten.
Let's not stop praying.
Ich habe dieses Interview selber mit aufgenommen oder war dabei und habe es jetzt auch inzwischen schon unzählige Male wieder gehört, wenn ich unterwegs bin, und mich beeindruckt dieses Zeugnis immer wieder. Weil ich denke, da ist ein Mädchen, die das mitgemacht hat, und im Prinzip in diesem kurzen Videoclip lehrt sie uns Vergebung und Gebet. Und ich möchte genau an dem Punkt eigentlich jetzt auch Schluss machen und würde bitten, dass wir vielleicht noch Zeit nehmen, miteinander zu beten. Ich habe, als ich auf dieser Konferenz war, Ihnen gesagt, ich weiß nicht, was wir für euch tun können. Es wird nicht viel sein, was wir wahrscheinlich tun können. Aber was wir tun können, ist, wir können für euch beten, und das verspreche ich euch. Und das würde ich gerne heute auch mit euch einhalten, dieses Versprechen. So vielleicht können wir jetzt dafür beten, was wir gerade gehört haben. Vielleicht kann ich einfach zum Gebet auch freigeben. Ich weiß, wie ihr das gewohnt seid, dass wir vielleicht einfach auch laut unsere Stimme erheben. Ich weiß, ihr möchtet ihr aufstehen, möchtet ihr sitzen bleiben, wie ihr das gewohnt seid. Und lasst uns einfach dafür beten. Und ich würde das Gebet gerne freigeben, dass 1, 2, 3 von euch vielleicht auch für das Beten, was wir gerade gehört haben,